Eigentlich habe ich heute überhaupt keine Lust, vor dem Wochenende über diese hysterischen Kommentare mich auszulassen.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch.
Die aktuell überall zu hören sind, im Zusammenhang mit der Tagung der amerikanischen, nicht nur der amerikanischen Notenbank, sondern der Tagung der Notenbanker in Jackson Hole. Heute Nachmittag wird der Jay Powell eine kurze Rede, 8 Minuten wird die Rede dauern, halten. Und es wird gar keine Fragemöglichkeiten geben, er wird nur was sagen. Und die Frage ist, was soll er Großartiges sagen? Etwas, was irgendwie überraschend wäre, wird von ihm nicht kommen. Wenn wir überlegen, letztes Jahr um diese Zeit war die Inflation bei 8%, aktuell liegt die amerikanische Dollarinflation bei ungefähr 3%. Die Zinssätze waren letztes Jahr um diese Zeit bei 2,5%, aktuell über 5%. Das heißt, die Inflation ist im Moment niedriger als die Zinsen. Und es sind sehr widersprüchliche Daten im Umlauf. Einerseits erhöht vorgestern die Notenbank von Atlanta die Wachstumsaussichten für die Wirtschaft auf 5,9% im dritten Quartal. Das würde eigentlich eine weitere Zinserhöhung rechtfertigen. Und auf der anderen Seite brechen aber die Zahlen bei verbrauchernahen Dienstleistungen und Unternehmen ein. Das heißt, die Nachfrage auf der Verbraucherseite geht zurück und die Wirtschaft kühlt ab. Das heißt, wenn Jay Powell Zeichen sehen will, dass die Wirtschaft langsam tatsächlich auf die Zinssenkungen reagiert, dann gibt es hier genügend Zeichen. Kreditvergabe geht zurück. Bei den Kreditkartenzahlungen, die verschleppten Rückzahlungen, die Zahlen der problematischen Kurzkredite, die steigen an. Also es gibt genügend Faktoren, die zeigen, dass die Wirtschaft tatsächlich abkühlt. Und was soll denn da viel daherkommen? Also da will ich heute gar nicht darüber so viel reden. Ich werde sicher am Wochenende darauf reagieren, weil er heute um, ich glaube, 16.15 Uhr die Rede halten wird. Und angeblich wird am Abend um 21 Uhr die Christine Lagarde, die auch dabei ist, auch etwas sagen. Ja, das werde ich dann irgendwann am Wochenende kommentieren und am Montag hören wir uns das an. Was aber viel wichtiger im Moment ist, dass in China weiterhin aus den einzelnen kleinen Wolken eine ganz schön große Gewitterzelle sich beginnt zu bilden. Und das ist viel wesentlicher. Und in den vergangenen Tagen ist die Frage aufgetaucht, ob hier von China ausgehend ein Lehman-Effekt passieren kann. Seriöserweise würde ich meinen, dass man das derzeit nicht beantworten kann. Weil wenn man sagt, na, das wird schon nicht passieren, weil wir alle Risiken kennen, ist das genauso eine Wette, die anders ausgehen kann, als wenn jemand sagt, ja, ganz sicher, das wird passieren. Um zu verstehen, was nach dem Zusammenbruch von Lehman passiert ist und was dieser Lehman-Effekt sein könnte, muss man tatsächlich anschauen, was die Folgen der Lehman-Pleite waren. Eine wesentliche Folge war, dass die normal täglich zirkulierende Liquidität komplett zusammengebrochen ist. Das heißt, die Banken haben untereinander sich keine Gelder mehr geliehen. Das heißt, die kurzfristige Liquidität war tatsächlich komplett stehen geblieben. Und hier waren die Notenbanker gefragt, um in einer konzertierten Aktion die 20 größten Notenbanken der Welt haben kurzfristig Liquidität den Märkten zur Verfügung gestellt, koste es, was es wolle, damit einfach tagtäglich diese normale Liquidität weiter läuft. In China kann das zwar natürlich auch passieren, aber das Problem liegt woanders. In China ist über Jahre gerade im... wo fangen wir an? Also in China ist eine Problematik, die immer stärker und stärker in den Vordergrund rückt, die Demografie. Die Zahl der Chinesen sinkt, die ist von 1 Milliarde auf 800, die Zahl der Chinesen sinkt von 1 Milliarde, zeigen die Prognosen, dass innerhalb der nächsten circa 20 Jahre die Zahl der Chinesen auf 800 Millionen sinken wird. Letztes Jahr hat die Bevölkerungszahl zum ersten Mal abgenommen in China, deutlich schneller, als man bis jetzt erwartet hat. Und das ist deswegen wichtig, weil mit dem Rückgang der Bevölkerung automatisch auch die Nachfrage zurückgeht. Und die Bevölkerung geht zurück, weil weniger Junge geboren werden. Wenn weniger Junge auf die Welt kommen, sinkt die Nachfrage, gerade bei Immobilien. Und China hat das Problem, dass im Bereich der Immobilien die Nachfrage so oder so schon zusammengebrochen ist, weil die Regierung hier eine Bremse eingezogen hat beim Eigenkapital. Und wenn jetzt durch fallende Bevölkerungszahlen diese Zahl nochmal zurückgeht, dann kann eines nicht aufrecht gehalten werden, was in China ganz wichtig war. Die haben die Immobilien im Voraus begonnen zu finanzieren, bevor sie noch gewusst haben, welche Immobilie sie überhaupt kriegen werden. Was Sie sich vorstellen, Studenten, die in China von der Universität herausgekommen sind oder im Arbeitsleben begonnen haben, haben in den vergangenen Jahren bereits einen Kredit für Wohnung gestartet, meist mit einer Laufzeit von 50 bis 60 Jahren, also auf das gesamte Berufsleben, haben schon begonnen, hier über Raten zurückzuzahlen, bevor man gewusst hat, wo es diese Immobilie überhaupt und wann geben wird. Wofür ist diese Liquidität verwendet worden? Naja, die Liquidität aus diesem Kredit ist aus dem System dafür verwendet worden, um teilweise fällige Anleihen und Kredite zu tilgen, um dann natürlich in weiterer Folge auch in die Entwicklung der neuen Immobilien zu gehen. Dieses Modell hat sich leider überholt. Kritiker sagen, das ist ein klassisches Ponzi-System, wo hier aus den neuen Einnahmen die alten Verbindlichkeiten bedient werden. Und es scheint, dass dieses Modell in China zum Erliegen gekommen ist. Vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal von Evergrande gehört. Das war ein großer Immobilienentwickler. Jetzt ist ein neuer Name aufgetaucht mit Country Garden, auch ein großer Immobilienentwickler. Und bei Country Garden besteht auch das Problem, dass hier die Anleihen, die jetzt gerade ausgelaufen sind, nicht bedient werden können. Nicht nur die Zinsen nicht bezahlt werden können, sondern die Anleihen gar nicht getilgt werden können. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die Finanzierbarkeit im Immobilienbereich. Dann ist ein neuer Name aufgetaucht, ein großer Vermögensverwalter, Zhongji Enterprise, verwaltet in Summe etwa 138 Milliarden Dollar. Das sind meist Privatanleger, die Zhongji ihr Geld anvertraut haben. Und das sind spezielle Garantieprodukte. Das heißt, hier hat das Unternehmen den Privatanlegern die Zusage gegeben für eine bestimmte Verzinsung, für eine bestimmte Laufzeit. Und es ist das klassische Problem passiert. Die Anleger haben sich nicht die Frage gestellt, woher wird dieser Ertrag kommen? Kann die Firma das tatsächlich erwirtschaften? Und wenn man sich das näher anschaut, ist auch hier eher so ein Ponzi-Modell zu sehen. Das heißt, die Zinsen sind aus neuen Geldern ausgezahlt worden. Und das, was investiert wurde, bringt die Erträge nicht. Und irgendwann hören diese Finanzierungsmodelle vorne auf und dann kippt das System hinten. Das ist also das zweite Problem in China. Jetzt könnte natürlich die chinesische Regierung hergehen und Liquidität zur Verfügung stellen, die Zinsen senken, massiv Kredite vergeben. Das würde aber bedeuten, dass man dieses Modell weiter verlängert, also künstlich am Leben hält. Und es ist hart, wenn solche Ponzi-Systeme kippen, dann schreien natürlich all jene nach Rettung, die so die letzten Investoren waren, weil sie natürlich als erstes davon betroffen sind. Sie können ihre Gelder abschreiben, werden vermutlich gar nicht zurückbekommen. Und die schreien danach, dass hier eine Rettung kommen sollte. Aber wenn die Regierung hier eingreift und diese Systeme rettet, ist das nur eine Verlagerung auf die Regierungsseite. All jene, die solche Ponzi-Systeme auch in der Vergangenheit aufgebaut haben, deren Exit-Hoffnung ist ja, dass irgendwann das ganze System so groß ist und so sehr verbreitet ist, dass es ja klassisch die Aussage too big to fail gilt und der Regierung gar nichts anderes überbleibt, allein aus Selbstschutz, als diese Systeme dann zu retten oder mit staatlichen Geldern zu verlängern, weil sonst die breite Masse rebelliert und die aktuelle politischen Akteure abstraft. Und deswegen ist es interessant, in China zu verfolgen, wie es da weitergehen wird, weil wir in China nicht die klassische politische Systematik haben, dass hier durch demokratische Wahlen die Akteure derzeit an der Macht sind, sondern eine Diktatur haben. In dieser Diktatur zwar vieles gemacht werden kann, was bei uns unvorstellbar ist, aber auch die Probleme dieser Diktatur sehr klar zugeordnet werden können, dass solche Systeme überhaupt so groß werden konnten. Das ist verursacht worden von den aktuellen Akteuren. Und das wird eben die Frage sein, wie es hier weitergeht. Viele sagen, naja, der Staat könnte ähnlich wie bei uns eingreifen und Liquidität zur Verfügung stellen. Das Problem ist nur, dass die Verschuldung in China sehr, sehr groß ist. Wenn wir die innere Verschuldung und die externe Verschuldung von China zusammenzählen, dann ist die Schuldenlast derzeit bei ungefähr 282% des Jahres-GDP. Und das ist schon sehr, sehr hoch, wenn wir das vergleichen, nur um ein Gefühl dafür zu bekommen, mit der amerikanischen Gesamtverschuldung. Und auch in Amerika gibt es ja immer wieder Probleme mit der Schuldenfrage. Amerika liegt im Vergleich dazu bei 265% des Jahres-GDP. Also da ist China deutlich drüber, nur hat Amerika im Moment nicht solche Probleme wie China. Eine Möglichkeit könnte auch sein, dass China hergeht und sagt, okay, sie geben Liquidität den Märkten, damit würden sie aber die eigene Währung massiv schwächen, den Yuan. Und wenn die eigene Währung geschwächt wird, würde das grundsätzlich auch ein Vorteil sein für manche Industriesparten, weil zum Beispiel bei den Elektroautos China damit extrem billige Autos auf die globalen Märkte losschicken könnte. Und wenn man das extrem zu Ende denkt, dann würde das heißen, dass die Welt die chinesische Verschuldung dann finanziert, indem wir ultrabillige chinesische Elektroautos kaufen. Auf der anderen Seite heißt aber, wenn die eigene Währung abwertet, dass das jetzt vorhandene Vermögen massiv aus dem Yuan flüchtet. Jetzt schon sind vermögende Chinesen nicht in China veranlagt, sondern eher global. Aber selbst das, was da ist, würde noch stärker rausgehen. Und wenn so eine Währungsflucht beginnt, dann wertet die Währung noch stärker ab. Und eine Hauptproblematik, über die jetzt in China immer weniger berichtet wird, und zukünftig werden wir darüber gar nichts mehr hören, das ist die Jugendarbeitslosigkeit. Die nächste Generation kämpft hauptsächlich damit, dass sie eine mehr als 50-prozentige Arbeitslosigkeit haben in vielen Regionen und damit natürlich auch die Nachfrage hier sehr stark sinkt. Auch in China ist man davon ausgegangen, dass der Konsument eine wichtige Rolle spielt bei der Stabilisierung der Wirtschaft. In China haben die Haushalte ungefähr 38% Beitrag zur Wirtschaftsleistung, im Vergleich dazu in Amerika 70%. Das heißt, wenn die Konsumenten in Amerika Probleme bekommen und nicht konsumieren, ist das natürlich ein viel stärkeres Alarmzeichen als in China. Aber auch in China war die Hoffnung, dass die Mittelschicht immer stärker wird, immer vermögender wird und damit die Wirtschaft dementsprechend tragen kann. Ich glaube, dass also diese Probleme viel, viel relevanter sind als jetzt die Frage, was die amerikanische Notenbank aktuell mit den Zinssätzen machen wird. Unser System ist, es gibt viele Kritiker, unser System ist nicht ideal, aber wir haben zumindest quasi die Sicherheit, dass wir in regelmäßigen Abständen aus den Sitzungsprotokollen zum Beispiel von der Notenbank oder von anderen Entscheidungsgremien erfahren, was dort besprochen wurde und können zeitversetzt uns zumindest das richtige Bild machen. In Systemen wie in China, dort erfahren wir gar nichts. Da können wir nur erahnen, was passiert, und das ist das Gefährliche. Dinge, die uns bekannt sind, die machen mir weniger Sorgen, weil auf diese Sachen können wir uns einstellen. Das, worüber wir uns Gedanken machen sollten, sind Dinge, die wir nicht wissen. Und das macht es auch gleichzeitig so schwer, weil, worüber sollen wir nachdenken, wenn wir gar nicht wissen, was sich so zusammenbraut. Und immer wenn ich dann gedanklich bei so einem Thema am Ende bin und versuche zusammenzufassen, wie ich damit umgehe und was ich einzelnen Anlegern empfehlen würde, komme ich zum Schluss, dass das komplette Rausziehen, das Rausnehmen, das Flüchten aus diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen nicht möglich ist. Es bleibt nur eine Lösung über, permanent darüber zu reden, zu diskutieren, die unterschiedlichen Seiten der wirtschaftlichen Entwicklungen zu beleuchten, um nicht überrascht zu werden und um zumindest zu verstehen, warum was passiert. Wenn ich also jetzt in Frankreich bin, an der Küste, und gestern habe ich am Abend gesehen, dass hier besondere Wolken aufziehen, weil ich mich mit Wolkenformationen beschäftige, war es dann nicht überraschend, dass heute Nacht es so richtig gekracht hat, Blitz, Donner und ein Unwetter hier über uns hinweggezogen ist. Auch jetzt regnet es aktuell wieder. Hätte ich mich aber mit diesen Wolkenformationen nicht beschäftigt, dann hätte mich das vielleicht überrascht. Und so ähnlich ist es in der Wirtschaft. Es bleibt uns nichts anderes über, als unterschiedlichste Ereignisse, Entscheidungen, Schritte, Themen, Überlegungen zu diskutieren, sich die Frage zu stellen, wie könnte sich das auf die einzelnen Bausteine des Portfolios auswirken, um dann daraus für sich selber die Entscheidung treffen zu können, wie viele Teile meines Portfolios oder meines Geldes dürfen in den jeweiligen Segmenten drinnen sein, welche Risiken bin ich in der Lage zu tragen, wo sind meine Schmerzgrenzen, um eventuell aus manchen Risiken mich komplett rauszunehmen, damit vielleicht auch auf Chancen zu verzichten, aber mich dann besser positionieren zu können. Ja, mit diesen Gedanken verabschiede ich mich auch aus Biarritz, wünsche ein schönes Wochenende, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, dann wieder aus Berchtoldsdorf beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.